Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
René Schlott, Historiker und Publizist. Herr Schlott, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie haben Ihre Dissertation zum Thema Papsttod als Medienereignis geschrieben und momentan schreiben Sie an Ihrer Habilitation. Hat die auch so einen schmissigen Titel?
Nein, noch nicht. Da geht es um Raoul Hilberg, einen Holocaust-Forscher. Und da bin ich tatsächlich noch auf der Titelsuche. Noch ist das Buch im Werden und vielleicht fällt mir da noch ein guter Titel ein im Laufe der Arbeit.
Das können wir ja dann besprechen, wenn Sie mal wieder zu Gast sind und das Buch vielleicht erschienen ist. Um den Holocaust und auch um das Erinnern geht es auch heute bei uns in der Sendung. Wir sprechen unter anderem über den 100. Geburtstag von Margot Friedländer und die Enttarnung des NSU vor 10 Jahren. Ab heute Nachmittag treffen sich die Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen der Länder in Lindau am Bodensee. Bis morgen geht noch das Treffen und noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist auch als ständiger Gast geladen. Herr Schlott, es geht natürlich um mögliche Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen. Knapp 34.000 meldet das Robert-Koch-Institut heute. Das sind so viele, wie noch nie registriert worden sind tatsächlich. Kleine Einschränkung mache ich dazu. Am Montag war Allerheiligen, ein Feiertag in einigen Bundesländern. Da könnten also schon Nachmeldungen drin sein. Aber trotzdem, Herr Schlott, ziemlich hohe Zahlen, steigende Verunsicherung bei vielen, auch bei Ihnen?
Nein, keine steigende Verunsicherung. Ich glaube, wir haben in Deutschland eines der leistungsfähigsten und technisch modernsten Gesundheitssysteme der Welt. Da sollten wir auch Vertrauen haben in dieses Gesundheitssystem. Das ist gut finanziert. Wir haben natürlich einen Pflegenotstand. Das ist klar, den gab es auch vor Corona. Diesen Pflegenotstand sollten die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister auch tatsächlich angehen auf ihrer Konferenz. Alles andere ist ja ein wenig vorhersehbar gewesen. Das handelt sich beim Coronavirus um ein saisonales Atemwegserkrankungsvirus. Also von daher kann man damit rechnen, dass bei den Jahreszeiten, wenn es dunkler wird, wenn es draußen kälter wird und regnerischer wird und die Leute sich viel in Innenräumen aufhalten, dass die Zahlen ansteigen. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen. Es ist, glaube ich, kein Grund zur Panik und ich vertraue tatsächlich auch auf die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, die ja am Dienstag in einer Pressekonferenz auch gesagt haben, wichtig ist jetzt sozusagen erstmal keine Panik zu verbreiten, ruhig zu bleiben und die Sache sachlich anzugehen und das als Herausforderung anzunehmen, aber dieser Herausforderung kann man auch begegnen.
Obwohl eben auch die Ärztinnen und Ärzte jetzt wieder vermehrt melden, Leute, Achtung, unsere Intensivbettenkapazität schrumpft. Also in Berlin zum Beispiel, da sind nur noch 7%, wenn ich mich richtig erinnere, der Intensivbetten frei. In Bayern wurde auch schon gesagt, ja, wir müssen eigentlich jetzt schon Pflegepersonal von anderen Stationen auf die Intensivstation verlegen, weil wir es sonst nicht mehr stemmen können. Also auch da doch diese Warnungen. Und wenn Sie sagen, man konnte es ja vorhersehen, genau dieser Punkt, der ärgert mich, muss ich sagen, weil es vorhersehbar war, weil es vorhergesagt war, auch von Virologinnen und Virologen und es eben in der Politik wie letztes Jahr so einen Schlingerkurs gibt. Eben mal hier eine Maßnahme, mal da, aber eben nicht so eine klare, zum Beispiel eine Kampagne, um zu sagen, alle sollen sich boostern lassen.
Na, das ist ja jetzt im Gespräch tatsächlich. Die STIKO sagt ja auch nicht, dass alle sich boostern lassen sollen, sondern die sagt, alle Leute ab 70 und alle, die Vorerkrankungen haben, also die Hochrisikogruppe für diese Erkrankung. Das finde ich auch eine vernünftige Maßnahme. Die Minister überlegen ja heute, ob man alle über 70-Jährigen dann per Brief auffordert. Das finde ich vernünftig, daran zu erinnern, an die Möglichkeit, sich eine Boosterimpfung, eine dritte Impfung abzuholen. Also ich glaube, ein Schlingerkurs, ja, der wird oft beklagt. Das gehört aber zur Demokratie dazu. Da gibt es nun mal unterschiedliche Interessen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen und Perspektiven auf eine Krise. Ich kann den Schlingerkurs eigentlich nicht so, ich kann ihn nicht erkennen. Der wird immer nachgesagt. Das, wie gesagt, halte ich aber für normal, dass da auch diskutiert wird, dass man auch unterschiedliche Maßnahmen erwägt. Aber was ich tatsächlich der Politik vorwerfe, und da verstehe ich auch ihre Erregung, tatsächlich, dass man eben diesen Pflegenotstand nicht angegangen ist. Das war ja klar, dass es mussten ja zum Teil sogar Intensivbetten in Deutschland abgebaut werden im letzten Jahr, mehrere tausend, weil es eben das Pflegepersonal dazu nicht mehr gibt. Also, was wir am Anfang der Krise gemacht haben, ja, den Leuten auf dem Balkon applaudiert haben, das hat denen nichts gebracht. Das muss man ganz klar sagen. Das war eine rein symbolische Maßnahme, fast schon irgendwie auch ein bisschen, ja, heute erscheint uns das schon ein bisschen makaber. Wir müssen tatsächlich, und das hätte die Politik angehen müssen, den Pflegeberuf attraktiver machen, ihn auch gesellschaftlich anerkennen. Attraktiver heißt auch finanziell attraktiver machen. Und dann können wir auch Gesundheitskrisen gut begegnen.
Trotzdem ist das ja was, was eben jetzt im letzten Jahr nicht passiert ist oder zumindest nur in Ansätzen, was jetzt einfach nicht schnell genug geht. Weil wir müssen jetzt es schaffen, irgendwie diese Zahlen wieder runterzukriegen, damit eben nicht wie in, jetzt ist in der sächsischen Schweiz, Osterzgebirge schon vorkommt, dass da die Intensivstation wirklich schon am Anschlag ist. Das heißt, ich würde schon dafür plädieren, jetzt schnelle Maßnahmen, weil so Dinge, die man hätte machen können, um es besser zu machen, zum Beispiel Filter einbauen, sind nun mal nicht genug passiert.
Also ich würde tatsächlich warnen vor Aktionismus und jetzt einem blinden Handeln, das haben wir nun auch schon oft genug erlebt in dieser Krise und Maßnahmen, die sich dann als unwirksam erwiesen haben oder die tatsächlich auch deren Nebenwirkungen viel höher waren als das, was man vielleicht für den Infektionsschutz hätte erreichen können. Also immerhin konnte Deutschland in dieser Woche ja auch Patienten aus Rumänien einfliegen. Genauso war es im letzten Jahr, da konnten wir Patientinnen und Patienten aus Italien und Frankreich helfen. Also noch ist das deutsche Gesundheitssystem in der Lage, nicht nur die eigenen Patienten zu versorgen, sondern auch im Rahmen unserer europäischen Verpflichtungen Solidarität zu zeigen mit anderen Ländern, in denen die Situation noch gefährlicher und noch dramatischer ist. 9% aller Betten sind da zurzeit mit Covid-19-Patienten belegt in Deutschland. Dass es in Intensivstationen hektisch zugeht, dass es da um Leben und Tod geht, dass im Winter die auch öfter mal volllaufen, das ist etwas, was kein neues Phänomen ist. Es ist jetzt natürlich medial viel stärker im Fokus, als das vielleicht in den vergangenen Jahren war. Und dass auch Patienten von einem Krankenhaus ins andere verlegt werden müssen, das sind auch Dinge, die auch früher vorgekommen sind. Also ich rate tatsächlich dazu, jetzt wirklich ruhig zu bleiben. Die Situation wird nicht einfacher werden, das bleibt eine Herausforderung, aber der kann begegnet werden. Vor allen Dingen erstmal durch Ruhe und durch eine ordentliche Sachpolitik.
Sie haben ja jetzt gerade das Stichwort Solidarität genannt. Für mich ist schon Solidarität auch dieses Handeln nach, ich belaste mit meinem Verhalten nicht andere Menschen. Also zum Beispiel Menschen, die sich eben nicht impfen lassen möchten, sind jetzt potenziell die, die eben dann schwer krank auf den Intensivstationen landen. Und da haben wir, da würde ich Ihnen zustimmen, ein ganz, ganz tolles Gesundheitssystem, was das auffängt, was das auch leisten kann momentan. Aber trotzdem diese Frage, wenn ich da mein Verhalten über das anderer stelle und eben auch Gefahr läufe, mich selber stark zu infizieren, vielleicht auch andere zu infizieren und damit ja, voraussetze, dass ich dann auch gerettet werde, wenn ich es jetzt mal so ausdrücke, dann ist das für mich nicht so solidarisch.
Naja, da haben Sie einen anderen Solidaritätsbegriff, als ich den habe. Also Sie verweigern ja auch nicht jemanden, der draußen zu schnell gefahren ist und der das Tempolimit missachtet hat, die Behandlung in der Intensivstation. Also wir haben ein solidarisches Gesundheitssystem, in dem jeder behandelt wird und in dem wir keine Triage haben, in dem wir auch nicht aufgrund von biologischen Kriterien oder medizinischen Kriterien Leute schlechter behandeln als andere. Das wäre auch tatsächlich ein Dammbruch, vor dem ich ein ethischer und auch ein gesellschaftlicher Dammbruch, vor dem ich warnen würde, weil das mag vielleicht kurzfristig die richtige Entscheidung sein, in den Augen mancher, aber langfristig führt das zu solchen gesellschaftlichen Verwerfungen, dass ich das ablehnen würde. Also von daher, es gibt Leute, die nicht geimpft sind. Wir kennen ja auch die genaue Impfquote leider überhaupt nicht in unserem Land. Es gibt zurzeit die Zahl von 66, aber das RKI räumt selber ein, dass die wahrscheinlich höher liegt, weil Betriebsärzteimpfungen da noch nicht eingerechnet sind. Wir haben noch eine hohe Zahl von Genesenen in Deutschland, inzwischen 4 Millionen, die ja den ganz natürlichen Immunschutz gegen Corona aufgebaut haben. Also ich glaube, wir sehen ja jetzt, das Problem ist ja nicht so sehr, sind geimpft, Ungeimpfte auch, ja, richtig. Aber das Problem ist auch, dass es eben jetzt zahlreiche Impfdurchbrüche gibt, weil der Impfschutz eben nachlässt. Und das Impfversprechen, was uns eigentlich gegeben wurde, von der Politik, auch von Medizinern, eben sich als so nicht real erweist, sondern dass diese Impfdurchbrüche jetzt mehr und mehr auch zu einer Belastung werden von Krankenhäusern und von Intensivstationen.
Vor 10 Jahren, genau heute auf den Tag, hat sich der nationalsozialistische Untergrund selbst enttarnt. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt wurden tot in einem Wohnwagen in Eisenach gefunden. Beate Zschäpe, die Komplizin, stellte sich und es gab eine Bekenner-DVD. Der Historiker René Schlott ist in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur hier mein Gast. Herr Schlott, ich selbst habe zu dieser Zeit in Frankreich gelebt und studiert. Deshalb habe ich das quasi alles so ein bisschen aus einer Ferne beobachtet, zumindest die Debatten eben nicht im Inland direkt verfolgt. Können Sie sich denn noch an diesen Tag vor 10 Jahren erinnern?
Ja, ich kann mich daran erinnern. Das war ja eine ziemlich diffuse Nachrichtenlage, die da erstmal herrschte. Ich bin selber gebürtiger Thüringer, von daher ist das, obwohl ich schon lange in Berlin lebte, natürlich interessant, was irgendwie in Thüringen passiert. Und diese beiden Terroristen wurden ja in Eisenach gefunden, in ihrem Wohnmobil, wo sie sich selbst gerichtet hatten. Später brannte ein Haus in Zwickau, dort, wo sich Beate Zschäpe versteckte, das konnte man ja noch nicht so genau zusammenführen. Und es war auch noch nicht ganz klar, welche Dimension eigentlich diese Terrortaten des Trios hatten. Aber es beschämt mich noch heute, wenn ich dran denke, eben, dass die drei, alle drei aus Jena kamen, vielleicht so ungefähr auch mein Alter sind und ja, und zu Mördern in diesem Land geworden sind.
Jetzt finde ich die Medienberichterstattung, oder ich finde es zumindest spannend, die zu verfolgen. Ich meine, mache ich ja sowieso sozusagen. Aber da gibt es aus meiner Sicht zwei verschiedene Formulierungen, die gerade da so ein bisschen vorherrschen. Einmal ist dieses, die Terrorzelle sei vor 10 Jahren aufgeflogen. Die anderen sagen bewusst, sie haben sich selbst enttarnt. Und auch ich selber habe jetzt gerade in der Anmoderation bewusst dieses sich selbst enttarnt genannt, weil die Behörden eben vorher keine Ahnung hatten, weil die Medien keine Ahnung hatten und erst danach dann klar wurde, ja, die Gruppe ist verantwortlich für rassistische Morde an insgesamt 10 Menschen. Welche Bezeichnung fällt Ihnen denn dazu ein? Ist Selbstenttarnung das Richtige oder würden Sie es anders bezeichnen?
Na, das ist tatsächlich schwierig. Die zwei haben sich ja umgebracht, weil sie vorher einen Banküberfall begangen hatten und dann sozusagen in die Falle geraten sind der Behörden und dann keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Und dann wurde das Ganze ja auf sozusagen entdeckt, ja. Tatsächlich ist Enttarnung vielleicht ein richtiges Wort, aber es gehört eben auch die Entdeckung dazu. Also das Entdeckung heißt ja auch, ich habe vorher nichts davon gewusst und entdecke plötzlich etwas Neues. Also vielleicht ist das auch das richtige Wort, dass die Behörden ja das eben nicht so auf dem Schirm hatten und tatsächlich die drei zwar lange untergetaucht waren, aber man gar nicht die Morde mit ihnen in Verbindung gebracht hat.
Jetzt ist viel passiert in diesen 10 Jahren. Es gab insgesamt 14 parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Es gab einen Sonderermittler. Trotzdem beklagen unter anderem auch die Angehörigen der Opfer, dass immer noch zu wenig Aufklärung passiert ist. Gamze Kubaschik zum Beispiel ist Tochter des Kioskbesitzers Mehmet Kubaschik. Der ist in Dortmund 2006 ermordet worden. Und das sagt sie.
Ich bin definitiv überzeugt, dass die Unterstützer in Dortmund hatten. Und ich möchte, dass das aufgeklärt wird. Er ist hier ermordet worden und dann ist es für mich natürlich kein schönes Gefühl, wenn ich weiß, hier sind noch Mörder meines Vaters unterwegs und ich begegne die wahrscheinlich. Ich kenne sie nicht, aber die kennen mich. Und da können Sie sich mal vorstellen, was das für ein Gefühl ist für mich.
Stimmt, nachdenklich, oder?
Auf jeden Fall, ja. Und man muss davon ausgehen, es gab zwar diesen großen Prozess in München, wo Beate Zschäpe und einige Helfer ja auch verurteilt worden sind, aber man muss tatsächlich davon ausgehen, dass es da ein größeres Netzwerk gab, das auch noch unentdeckt ist, vielleicht auch von V-Leuten. Das ist eine ganz obskure Geschichte bei dem ganzen Sachverhalt. Und von daher gehe ich auch davon aus, es ist noch überhaupt gar nicht klar, wie eigentlich dieses Trio seine Mordopfer ausgewählt hat, warum es gerade zum Beispiel nach Dortmund gefahren ist, warum es gerade diesen Mann dort erschossen hat. Und da spricht einiges dafür, dass die Tochter tatsächlich recht hat und da auch vor Ort Leute gegeben haben muss, die vielleicht Hinweise gegeben haben. Und das ist etwas, das ist schon äußerst bitter, wenn man das Angehörigen auch zumutet.
Trotzdem würde ich sagen, also ich würde Ihnen zustimmen, da muss noch Aufklärung passieren. Ich würde trotzdem sagen, dass ich in der Debatte zumindest ein bisschen was getan hat. Also ein paar Schritte sind gegangen worden. Also Beispiel, man nannte diese Morde, bevor eben wirklich klar war, da steckt der NSU dahinter, man nannte die Dönermorde. Das haben auch viele Medien aufgegriffen, weil es eben die Vermutung gab, dass Morde aus islamistischem Drogenmilieu raus verübt wurden. Und immerhin würde ich sagen, dieses Wort in Anführungszeichen Dönermorde, das war Unwort des Jahres 2012. Also es hat sich doch in der Wahrnehmung zumindest ein bisschen was getan.
Ja, das ist aber nur ein schwacher Trost tatsächlich, denn wir haben ja jetzt, damit sind ja die Morde nicht geendet, die aus rassistischen Motiven in Deutschland passiert sind, sondern wir haben Hanau, wir haben den Mord an Walter Lübcke, wir haben immer noch den unaufgeklärten Mord an Uriala, wo es jetzt neue Erkenntnisse gibt. Das ist schon bitter, auch für einen Historiker.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ja, die es nicht so auf dem Schirm haben, das ist ein ehemaliger Gefangener in Dessau, der mutmaßlich verbrannt wurde, gefesselt an die Pritsche. Das ist aber immer noch nicht komplett aufgeklärt.
Genau, und alle diese Vorgänge zeigen ja, dass diese Behörden zum Teil ein seltsames Eigenleben führen, Teile der Behörden, das muss ich dazu sagen. Das geht nicht um alle Sicherheitsbehörden, sondern Teile der Sicherheitsbehörden führen ein interessantes Eigenleben, ein Eigenleben, was man in einer Demokratie eigentlich nicht zulassen kann und zulassen darf. Und das sollte doch noch uns als Aufgabe auch sein. Und natürlich auch den strukturellen Rassismus zu beenden, den es immer noch gibt. Dass wir dafür mehr sensibilisiert sind, auch durch diese Mordserie, das ist, glaube ich, gut und wichtig. Und das ist tatsächlich, aber es ist eben auch traurig, dass es tatsächlich erst danach passiert ist.
Sie hatten vor der Sendung ein Buch erwähnt, das Sie beeindruckt hat. Eine andere Epoche heißt das, von Ulf Erdmann-Ziegler. Das ist im August bei Suhrkamp erschienen und das beginnt genau mit dieser Selbstenttarnung des NSU vor 10 Jahren und begleitet dann fiktive Politiker zum Beispiel in den Untersuchungsausschuss. Ich selbst habe das Buch nicht gelesen, ich kenne es nicht. Wie würden Sie mir und den Hörerinnen erklären, warum sollten wir das lesen? Warum hat es Sie beeindruckt?
Ja, weil es eigentlich, erstmal ist ja diese Epoche noch nicht so lange her, 10 Jahre, aber es ist irgendwie ein interessantes Porträt, Gesellschaftsporträt der Bundesrepublik eben zur Zeit der damaligen Regierung. Damals hat Schwarz-Gelb mit Angela Merkel an der Spitze regiert. Die FDP war mit dem Vizekanzler Rösler damals vertreten. Und das ist so, das scheint uns schon so lange her, dass das vorbei ist, weil man ja heute so im Hier und Jetzt lebt. Aber es ist ein interessantes Sittengemälde eigentlich der Bundesrepublik zu den 2010er Jahren. Und deshalb empfehle ich es zum Lesen. Also wer Wolfgang Köppen mag und das für einen Klassiker hält der Bonner Republik, der könnte dann auf Ziegler lesen, weil es tatsächlich ein Klassiker der Berliner Republik eigentlich ist.
Herr Schlott, Sie haben sich ein Thema gewünscht, das liegt Ihnen sehr am Herzen und Sie möchten über die Frau sprechen, die das hier gesagt hat.
Wir sind gebrochene Menschen, aber man kann auch damit leben. Ich spreche für die, die nicht sprechen können. Und es sind nicht nur die 6 Millionen Juden, ich spreche für alle, die man umgebracht hat.
Das ist die Stimme der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Die hat morgen Geburtstag, wird 100 Jahre alt. Und Sie persönlich kennen sie gut. Sie haben jetzt gerade auch ein Porträt über sie geschrieben. Das erscheint morgen im Spiegel. Und Sie haben erst gestern noch mit ihr telefoniert, haben Sie mir erzählt. Was haben Sie denn da besprochen?
Ach, ich habe einfach gefragt, wie es ihr geht so kurz vor einem so bedeutenden Geburtstag. Und dann hat sie gezählt, ja, sie hat gerade viel zu tun. Sie eröffnete nämlich am Dienstagabend, das ist ganz interessant, eine Ausstellung im Berliner Literaturhaus. Da sind Porträts von ihr zu sehen. Und sie erzählte von der Ausstellungseröffnung, die war zusammen mit Frau Giffey. Und ja, war guter Ding, hat gesagt, es gibt zwar viele Termine, aber Frau Friedländer ist jemand, der sich eigentlich nie beklagt. Ja, die hat noch nie geklagt über irgendwas. Und dann haben wir noch gesprochen, ach ja, genau, über die Frage, soll ich sie eigentlich im Porträt mit schreiben, also Friedländer oder Friedlander. Und dann hat sie gesagt, nein, Friedländer habe ich nur in den Amerika verwendet, weil man dort eben den Umlaut nicht kennt. Und jetzt ist sie ja wieder in Deutschland und möchte auch gern wieder mit dem Ä geschrieben werden, also Friedländer. Und war ein kurzes und sehr schönes Gespräch mit ihr. Und einfach gut zu hören, dass es ihr auch so gut geht und sie guter Dinge ist, was ihren Geburtstag angeht.
Ich finde auch, also wenn man sie zum Beispiel googelt, kommen ganz, ganz viele Berichte über Schulen, die sie besucht hat, über Veranstaltungen, die sie macht. Das heißt, sie ist ja unermüdlich auch als Mahnerin eigentlich unterwegs und hat, finde ich, eine ganz besondere Aura. Eben vielleicht auch, mich persönlich beeindruckt sehr, dass sie eben ausgewandert ist. Sie hat Theresienstadt überlebt, ist dann ausgewandert nach New York. Daher dann eben das Friedländer mit A. Ist 2010, haben Sie ja gerade schon gesagt, wieder nach Berlin gezogen. Und dieses unermüdliche Berichten von dem ja schon eigenen Leid und dieser schlimmen Erfahrungen, die sie gemacht hat, um eben zu mahnen, das beeindruckt mich schon. Ich könnte auch jeden verstehen, der sagt, das habe ich abgeschlossen, ich schreibe es vielleicht einmal auf für die Nachwelt und gut ist.
Ja, man muss sich vor allen Dingen mal vorstellen, sie kam mit 88 Jahren zurück nach Berlin. Sie hat Berlin 1944 zwangsweise verlassen, da wurde sie aufgegriffen. Sie lebte vorher 15 Monate lang in verschiedenen Verstecken und dann wurde sie am Kurfürstendamm eben sozusagen enttarnt in einer Personenkontrolle, wurde dann nach Theresienstadt deportiert, hat ihre Eltern und ihren jüngeren Bruder in Auschwitz verloren und den Großteil ihrer Familie. Hat sich 46 zur Ausreise entschlossen mit ihrem Ehemann damals und kam dann im hohen Alter von 88 Jahren, nachdem ihr Ehemann gestorben war, zurück nach Berlin und hat nochmal neu angefangen. Und das ist schon bewundernswert auch. Und wenn sie, ich hatte zwei Lesungen mit Margot Friedländer, damals mit Studierenden, wenn sie hören, dann kommt da nie ein Vorwurf, nie Bitterkeit, nie Zynismus, sondern eine sehr offene Art, wie sie auch auf die jungen Leute zugeht. Und ihre Geschichte erzählt und so oft sie ja schon erzählen musste. Und man weiß von ihr, das sagt sie auch selber, dass natürlich in ihr ein großer Schmerz auch ist. Und dass sie immer überlegt, wie es ihrer Mutter vielleicht ging in den letzten Stunden und so weiter. Aber dass sie doch diese Kraft hat und diese Energie, immer wieder sich dem auch auszusetzen, ist wirklich bewundernswert.
Jetzt wird sie morgen 100, haben wir schon gesagt. Viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind inzwischen schon verstorben, erreichen vielleicht gar nicht das Leben als 100-Jährige. Also zum Beispiel die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano ist ja erst im Juli verstorben. Da stellt sich ja schon die Frage, wie kann wenn eben ja, Zeitzeuginnen, Zeitzeugen immer weniger werden, eine Erinnerungskultur funktionieren, wenn eben die Menschen, die es erlebt haben, nicht mehr selber in die Schulklassen gehen können, sagen können, das hier ist mein Beispiel, nie wieder.
Genau, die Erinnerungskultur kann dann, glaube ich, auch funktionieren, indem dann Leute erzählen von ihren Begegnungen mit Zeitzeugen, indem vielleicht Studierenden, die eben Margit Friedländer getroffen haben oder auch die vielen Schulklassen, in denen sie war, das bleibt, glaube ich, auch eindrücklich zurück bei vielen, vielen jungen Menschen, jemanden zu begegnen, der ihm zum Beispiel den eigenen Judenstern mitbringt, die Bernsteinkette der Mutter mitbringt, also tatsächlich auch noch Überbleibsel dieser Zeit hat. Das ist, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Und diese Leute können ja wieder davon erzählen und berichten. Und dann hat das Buch von Margit Friedländer versucht, ein Leben zu machen. Schon 11 Auflagen inzwischen. Sie ist in zahlreichen Dokumentationen zu sehen. Zuletzt hat sie sich in Potsdam in der Filmuni filmen lassen für ein Projekt, wo dann später die Zeitzeugen für spätere Generationen so dreidimensional im Raum erscheinen, mit dem man sprechen kann. Also es gibt also neue Ideen, auch neue Techniken, wie man das Zeugnis dieser Menschen, das besondere Zeugnis dieser Menschen auch für künftige Generationen aufbewahren kann. Und das Bewundernswerte ist auch bei Frau Friedländer, dass sie zum Beispiel bei dieser Technik überhaupt keine Berührungsängste hat, sondern dass sie sowas mitmacht und das auch neugierig und spannend findet.
Herr Schlott, wie gratulieren Sie ihr denn morgen? Per Telefon oder haben Sie eine Karte geschickt?
Nein, ich werde eine Karte schicken, weil morgen wird wahrscheinlich ja, die Hölle los sein. Sie feiert morgen auch mit 100 Gästen zum 100. Geburtstag. Und dann werde ich einfach einen schönen Blumengruß schicken per Karte, ja. Und einfach an Sie denken, auch an so einen besonderen Tag.
Wir wollen über die Klimakonferenz in Glasgow sprechen. Die läuft ja seit Sonntag und wird allgemein auch als COP26 bezeichnet. Herr Schlott, wissen Sie, was die Abkürzung COP bedeutet?
Nein, tatsächlich nicht. Ich hätte jetzt das für einen Polizisten gehalten, keine Ahnung.
Dieser Hinweis fiel auch heute bei uns in der Redaktionssitzung. Also keine Sorge, Sie sind nicht alleine. Ein Kollege hat nämlich diese Frage heute in der Sitzung in den Raum gestellt. Wir wussten es alle nicht. Er wusste es natürlich. Und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja jetzt auch schon gegoogelt. Es heißt Conference of Partners. Also tatsächlich so ein diplomatischer Begriff. Man kommt unter Partnerinnen und Partnern zusammen und bespricht Dinge, wenn man so möchte. Was aber außerdem so ein bisschen ja, in der Versenkung verschwindet, scheint die Frage zu sein, ob diese Klimakonferenz Erfolg haben wird. Also wir wollen heute mal gemeinsam aufs Format Klimakonferenz schauen, denn da gab es ja ganz viele Berichte, dass das unter einem schlechten Vorzeichen steht, dass man eigentlich gar nicht so viel erwarten kann von dieser Klimakonferenz der 26., obwohl eben Menschen aus mehr als 200 Ländern anreisen, um dann hoffentlich doch Zielvereinbarungen zu beschließen. Also eine ganz radikale Frage, Herr Schlott. Brauchen wir eine solche Konferenz in diesem Format dann überhaupt?
Also mein Eindruck ist tatsächlich jetzt, auch wenn man die Bilder aus Glasgow sieht, das ist irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also denn wenn wir den Klimaschutz tatsächlich ernst nehmen, dann würden wir nicht Tausende von Menschen nach Großbritannien einfliegen. Sie haben es gerade genannt, aus Hunderten von Ländern. Das ist, glaube ich, ein Format, das, ja, da, Sie haben es auch gerade genannt, es wird eine Zielvereinbarung geben, wahrscheinlich ziemlich vage, irgendein Kompromiss. Man kennt das ja von den vorangegangenen Gipfeln, dann scheidet irgendein Land wieder aus, weil es da vielleicht einen Regierungswechsel gibt. Also ich finde, eine Zielvereinbarung muss es ja hier auch nicht geben. Es ist klar, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen müssen. Also ich weiß gar nicht, ob man da wirklich 2 Wochen braucht, das zu diskutieren. Und wir haben ja gerade in den Nachrichten auch gehört, China als der größte CO2-Produzent des letzten Jahres mit einer Steigerung nochmal, ist gar nicht mit am Verhandlungstisch. Also tatsächlich finde ich, das ist, glaube ich, eine Symbolveranstaltung und die wahren Fakten müssen woanders besprochen werden.
Also würden Sie zustimmen, wenn jemand sagt, das ist nicht viel mehr als ein Hype?
Ja, tatsächlich. Also das Gute ist natürlich, dass dadurch das Thema wieder in den Medien präsent ist oder stärker präsent ist, wenn so eine Konferenz stattfindet. Aber das hätte man natürlich auch digital lösen können und tatsächlich auch vielleicht in einem kleineren Kreis auch. Ich weiß nicht, das kennen wir selber von Besprechungen und so weiter. Je mehr Leute dabei sitzen, desto länger und länger wird das Ganze und desto diffuser wird das Ganze auch. Also ich hätte mir da doch irgendwie ein stärkeres Signal gewünscht, dass man auch von dieser Konferenzpolitik, die wir ja schon seit Jahrzehnten jetzt betreiben, ziemlich erfolglos zum Teil, ein Stück weit wegkommen.
Ich muss zugeben, diese Frage nach dem Hype, das war jetzt ein bisschen unfair, denn das ist tatsächlich die Formulierung, die China momentan verwendet gegen die Klimakonferenz sozusagen. Ja. Also die staatlichen Medien sprechen von einem unsinnigen Hype und Sie haben es ja selber gerade gesagt, der Parteichef Xi Jinping, der reist demonstrativ nicht an. Trotzdem würde ich zur Verteidigung der COP, wir haben ja gerade geklärt, was es heißt, sagen, es ist trotzdem ein Forum, was Möglichkeiten bietet, die sich sonst nicht bieten. Also ich würde es jetzt mal zum Beispiel mit der Münchner Sicherheitskonferenz vergleichen. Auch da ist bekannt, dass gar nicht unbedingt diese offiziellen Erklärungen das Wichtige sind, sondern da geht es ganz viel um persönliches Connecten in der Ecke, beim Kaffee, vielleicht später beim Wein oder beim Abendessen nochmal informell Dinge besprechen, die dann am Ende die großen Würfe, die großen Ideen, vielleicht auch konkrete Maßnahmen hervorbringen.
Genau, jetzt würde ich die Münchner Sicherheitskonferenz nicht mit der Klimakonferenz vergleichen, denn um das Klimathema wirklich glaubwürdig vertreten zu können, hätten eigentlich, so wie es Greta Thunberg ja zum Beispiel getan hat, indem sie eben nicht mit dem Flugzeug damals nach Amerika geflogen ist, sondern eben mit einem Segelboot gefahren ist über Tage und Wochen, um dieses Thema glaubwürdig zu vertreten, hätte man eigentlich auf diese Reisen verzichten müssen. Denn selbst wenn man irgendeinen CO2-Ausgleich zahlt, natürlich verursacht diese Konferenz durch diesen Reiseaufwand schon sehr viele CO2-Emissionen. Also deshalb gerade bei diesem Thema, finde ich, wäre es glaubwürdiger gewesen, auf ein Digitalformat umzusteigen.
Und wie soll das ablaufen? Also ich finde auch immer, wer es kritisiert, muss einen konstruktiven Gegenvorschlag machen. Sie haben jetzt gesagt, digital, aber dann mit 200 Menschen in kleinen Kacheln?
Nein, dann werden ja Arbeitsgruppen gebildet, also solche Arbeitsgruppen, die das Ganze handhabbar machen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir da mit Neuland betreten, mit dem Internet oder mit Digitalkonferenzen. Das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja in vielfacher Art und Weise erproben können und müssen. Und von daher, da gibt es, glaube ich, gute Formate, auf die man auch zurückgreifen kann.
Obwohl ich denke, es gibt auch kreative Ideen tatsächlich auf dem Gipfel. Also zum Beispiel das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Die haben ein Projekt auf der Konferenz und befasst sich damit, wie man Teilnehmende wirklich einbeziehen kann, wie man eine gute Gesprächsatmosphäre schafft, wie man vielleicht auch gemeinsam kreative Lösungen und wirklich auch konkrete Lösungen erarbeitet. Also die stellen da zum Beispiel eine Couch hin, hoffen halt, dass sie in diesem doch recht kühlen, sehr formellen Klimakonferenz-Klima, sage ich mal, so eine Stimmung schaffen, wo wirklicher, echter Austausch, lösungsorientierter Austausch möglich ist. Sowas stelle ich mir schon schwer vor, wenn man doch nur in so eine Kamera reinspricht.
Klar, das ist richtig. Es gibt bestimmt einzelne Formate, wo das schwierig ist, das virtuell umzusetzen. Aber wir müssen ja immer beachten, sozusagen, was kommt denn am Ende bei dieser Konferenz raus? Und das wird eben tatsächlich wahrscheinlich eine sehr vage gehaltene Zielvereinbarung sein. Und dann bringt sozusagen auch dieses eine Format jetzt nichts. Von daher bin ich da eher skeptisch. Aber ich lasse mich auch da gerne positiv überraschen. Doch läuft ja die Konferenz über eine Woche. Möglicherweise regen sich die Staats- und Regierungschefs auch zu einer ganz großartigen Lösung durch.
Wir bleiben gespannt. René Schlott über mögliche Formate, die als Alternative für eine Klimakonferenz taugen könnten. Er ist fürs Digitale, hat er gerade gesagt. Herr Schlott, vielen, vielen Dank für diese Stunde, für Ihre Argumente. Wir sind schon fast am Ende. Hier in Berlin regnet es jetzt gerade zumindest, glaube ich, nicht mehr, wenn ich es richtig aus dem Studiofenster sehe. Vorhin hat es aber sehr, sehr doll geregnet und es ist ziemlich grau. Haben Sie noch irgendwas Buntes heute vor?
Ja, tatsächlich bin ich heute Abend zum Essen verabredet und dann gehen wir in ein russisches Restaurant und da wird es vielleicht auch gut zu und heiter zugehen.
Das klingt schön. Ein bisschen bunt, ein bisschen ja, Unterhaltung und hoffentlich 3G und gut kontrolliert dann. René Schlott, vielen Dank. Schönen Tag noch Ihnen.
Sehr gerne, Ihnen auch.
Bis bald.